Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 6 Uhr, das sind unsere Themen heute. Jetzt wird's richtig ungemütlich für Bundespräsident Wulff. Die niedersächsische Staatsanwaltschaft will gegen ihn ermitteln. Symbolisches Zeichen aus New York. Die UNO-Vollversammlung verurteilt die Gewalt der syrischen Regierung. Und nach 5,5 Jahren an der Fraktionsspitze, die Sozialdemokratin Ursula Wyss zieht mit uns Bilanz. Einen guten Morgen wünschen Ihnen Christina Scheidecker und Markus Amrain. Er hat die Nachrichten.
Die Immunität des deutschen Bundespräsidenten Wulff soll aufgehoben werden. Das fordert die Staatsanwaltschaft des deutschen Bundeslandes Niedersachsen. Man habe neue Unterlagen genau geprüft und sei zur Überzeugung gekommen, dass gegen Wulff der Verdacht der Vorteilsannahme bestehe und jener der Vorteilsgewährung, hieß es zur Begründung. Ob gegen Wulff nun tatsächlich strafrechtlich ermittelt werden darf, entscheidet das deutsche Parlament. Die UNO-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit eine Syrien-Resolution verabschiedet. Darin wird das Vorgehen der syrischen Regierung gegen die Aufständischen verurteilt. Der Beschluss verlangt ein sofortiges Ende der Gewalt und den Rückzug der syrischen Armee aus Wohngebieten. Resolutionen der UNO-Vollversammlung haben nur symbolischen Charakter. Bindend sind Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrats. Dort haben aber Russland und China Resolutionen gegen Syrien verhindert. Im Bieterkampf für neue Kampfjets lässt der Bundesrat eine Hintertür offen für weitere Offerten. Für die Flugzeughersteller sei die Zeit der Angebote zwar zu Ende, nicht jedoch für Staaten, sagte Bundesrätin Doris Leuthard. Schweizer Radio DRS hat bei Bundesratssprecher Simon Nazzi nachgefragt, ob dies heiße, dass der Bundesrat die Beschaffung mit politischen Gegengeschäften verknüpfen wolle. Es lägen keine derartigen Angebote vor, sagte Simon Nazzi, und deshalb sei es unrealistisch, jetzt darüber zu reden. Der Nigerianer, der an Weihnachten 2009 ein Passagierflugzeug über der US-Großstadt Detroit in die Luft sprengen wollte, muss lebenslang ins Gefängnis. Ein Gericht in Detroit verurteilte den 25-Jährigen wegen hundertfachen versuchten Mordes. Der Nigerianer hatte auf einem Flug von Amsterdam nach Detroit eine Bombe gezündet, die er in seiner Unterhose versteckt hatte. Der Sprengsatz funktionierte jedoch nicht richtig. Auf dem Flughafen Frankfurt sind die Vorfeldlotsen in den Ausstand getreten. Vorfeldlotsen sind beispielsweise dafür verantwortlich, dass die Flugzeuge zum richtigen Parkfeld geleitet werden. Wegen des Streiks fielen gestern 160 Flüge aus, darunter auch solche nach Zürich, Genf und Basel. Mit dem Ausstand wollen die Lotsen deutlich höhere Löhne durchsetzen. Der Streik soll heute weitergehen. Die Billigfluglinie Air Australia ist in Geldnöten und hat Gläubigerschutz beantragt. Der Flugbetrieb werde mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilte der Insolvenzverwalter mit. Air Australia sei nicht mehr in der Lage, Flugbenzin zu kaufen. Mehrere tausend Passagiere mit Tickets der Fluggesellschaft sitzen fest. In der Schweizer Fußballmeisterschaft trafen sich am Abend die beiden Spitzenclubs und trennten sich unentschieden. Der FC Basel und die Berner Young Boys spielten 2:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.904 Punkten plus 1,0%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.397 Punkten plus 1,7%. Der Dollar wird zu 91,93 gehandelt, der Euro zu 1,2072 bzw. zu 1,3131. Das Wetter: heute meist sonnig, im Jura, am Nordrand der Schweiz und ganz im Osten dichtere Wolken. Im Norden um 5, im Süden um 10 Grad.
6 Uhr und 4 Minuten, das ist heute Morgen mit einem Blick nach Deutschland. Die Luft wird dünn für den Bundespräsidenten Christian Wulff. Nun will die Staatsanwaltschaft von Niedersachsen gegen ihn ermitteln. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Es ist das erste Mal, dass gegen ein Staatsoberhaupt der Bundesrepublik strafrechtlich ermittelt werden soll. Da der Bundespräsident unter Immunität steht, muss zuerst der Bundestag, das Parlament, entscheiden, ob diese Immunität aufgehoben wird. Erst dann darf die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen beginnen. Mit anderen Worten, die Angelegenheit Wulff, über die ganz Deutschland seit Wochen heftig diskutiert, kommt jetzt ins Parlament. Und es wäre erstaunlich, wenn Christian Wulff diese neue Phase der Affäre überstehen könnte. Dem Bundespräsidenten wird im Wesentlichen zweierlei vorgeworfen. Zum einen habe er seinerzeit noch als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen zu wenig Distanz gehalten zu verschiedenen Unternehmern. Er habe möglicherweise Vorteile angenommen, die er laut Gesetz nicht hätte annehmen dürfen und eventuell im Gegenzug auch Vorteile gewährt. Bei alledem geht es meist um sehr geringe Beträge, um unbedeutende Vorkommnisse, aber das niedersächsische Gesetz, gegen das Wulff verstoßen haben soll, ist in diesen Fragen sehr streng. Zweitens hat Wulff damals dem Landesparlament von Niedersachsen in einem dieser Fälle nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das erscheint gravierender. Ein Regierungschef, der das Parlament hinters Licht führt, nur ist dieser Vorgang nicht Gegenstand der Strafuntersuchung. Hier wird der niedersächsische Landtag selber aktiv. Der Bundespräsident hat bisher trotz aller Vorwürfe an seinem Amt festgehalten und vom Parlament kann er nicht abgesetzt werden. Mit dem Antrag auf Aufhebung der Immunität wird er nun aber doch zum Gegenstand einer parlamentarischen Auseinandersetzung. Deren Verlauf wird unschön werden. Das Ergebnis wird, davon kann man ausgehen, die Aufhebung der Immunität sein und die Folge davon schließlich die, dass der Fall mit der Strafuntersuchung noch endlos weiterdrehen würde. Es ist deshalb wohl anzunehmen, dass Wulff dies sich und dem Land ersparen wird und zurücktritt. Damit würde schon der zweite Bundespräsident in der zweier Jahre unter dem Druck der Öffentlichkeit den Hut nehmen.
China und Russland stimmten dagegen, doch die große Mehrheit der UNO-Vollversammlung war sich einig, die Gewalt in Syrien muss aufhören. 137 Nationen stimmten denn auch für eine Resolution, die das brutale Vorgehen des Regimes scharf verurteilt. Veronika Mayer.
137 Mal ein Ja für den Resolutionsentwurf, das war ein deutliches Votum, das die UNO-Vollversammlung am späten Abend abgab. Nur 12 Nationen stimmten dagegen, darunter Russland, China, Weißrussland oder Nordkorea, 17 enthielten sich der Stimme. In der Resolution wird die Unterdrückung der Protestbewegung gegen Staatschef Bashar al-Assad verurteilt und die Führung in Damaskus dazu aufgerufen, die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung sofort zu beenden. Saudi-Arabien und Katar hatten den Entwurf vorbereitet, Ägypten hatte ihn eingebracht, rund 70 Staaten waren sogenannte Co-Sponsoren, also Mitunterstützer, darunter auch die Schweiz. Allerdings, die UNO-Vollversammlung kann im Gegensatz zum UNO-Sicherheitsrat keine Sanktionen verhängen, ihre Resolutionen sind völkerrechtlich nicht bindend, sondern haben lediglich den Charakter von Empfehlungen. Dennoch war die gestrige Abstimmung der bislang deutlichste Ausdruck dafür, dass ein großer Teil der Weltgemeinschaft es nicht billigt, wie das syrische Regime gegen seine Zivilbevölkerung vorgeht.
Ungeachtet der Debatte in der UNO-Vollversammlung in New York geht das Regime von Präsident Assad nach wie vor mit aller Härte gegen die Aufständischen in Syrien vor. Irene Meyer.
Nach Homs versucht die syrische Armee auch in der Stadt Hama das von den Aufständischen kontrollierte Gebiet zurückzuerobern und hat eine Offensive begonnen. Oppositionelle melden, es würden nicht nur Viertel in Hama bombardiert, sondern auch in einem Nachbarort. Das Regime sagt, es verfolge und verhafte bewaffnete Terroristen in Hama, die die Einwohner in Angst und Schrecken versetzten. Auch in Daraa nahe der jordanischen Grenze greift die Armee an und beschießt laut Augenzeugen Stadtteile, die die aufständische Freie Syrische Armee kontrolliert. Es sei auch Maschinengewehrfeuer der Rebellen zu hören, wird berichtet. In Daraa hat der syrische Aufstand vor bald einem Jahr begonnen. Die Leidtragenden der Offensive und der Gewalt sind die Zivilisten in den betroffenen Städten. In Damaskus haben laut Aktivisten Sicherheitskräfte 13 Menschenrechtler und eine Bloggerin festgenommen. Unter ihnen Mazen Darwish, der Leiter des Zentrums für Medien- und Meinungsfreiheit. Darwish wurde bereits im März 2011 einmal verhaftet, als er an einer gewaltlosen Kundgebung teilnahm. Unterdessen ruft die Opposition zum Boykott der Abstimmung über die neue Verfassung auf. Der syrische Nationalrat, die Exilopposition, die mit den bewaffneten Aufständischen der Freien Syrischen Armee verbunden ist, hatte ihre Teilnahme bereits am Mittwoch ausgeschlossen. Jetzt sagt auch das Nationale Koordinierungskomitee für einen demokratischen Wandel Nein zu dieser Abstimmung. Diese politisch moderatere Oppositionsgruppe ist gegen eine Intervention von außen und steht auch der Bewaffnung des Widerstandes eher ablehnend gegenüber.
Gleich 6:10 in die Schweiz. Beim Thema Kampfjetkauf herrschen derzeit ziemliche Turbulenzen. Und jetzt sorgt auch noch eine Aussage von Verkehrsministerin Doris Leutert im Westschweizer Radio für neue Spekulationen. Offerten durch Flugzeughersteller seien jetzt nicht mehr möglich, sagte die Bundesrätin. Wenn aber ein Staat ein Angebot machen wolle, sei das eine andere Sache. Geht damit die ganze Kampfjet-Offerten-Geschichte wieder von vorne los? Das hat Inlandredaktor Peter Maurer Bundesratssprecher André Simonazzi gefragt.
Nein, das ist ein Evaluationsverfahren, das seit Jahren dauert und das jetzt abgeschlossen wurde mit zwei Entscheiden des Bundesrates, den Typenentscheid, also der Bundesrat will den Gripen, und auch den Finanzrahmen wurde definiert. Hingegen beginnt jetzt eine neue Phase, das ist die Beschaffung des Flugzeugs. Diese Beschaffung wird mittels der Rüstungsbotschaft im Parlament diskutiert, verabschiedet. In diesem Rahmen dieser neuen Phase werden vielleicht Staaten sich melden beim Bundesrat, bei der Schweiz, beim Parlament, und das ist klar, dass eine Antwort auch gegeben werden muss, wenn solche Anfragen oder solche Angebote gemacht werden.
Weshalb sollten sich denn Staaten melden und nicht Unternehmen?
Ja, weil das war ein Evaluationsverfahren, ein klar definiertes Verfahren, und das war gegenüber den Firmen auch klar deklariert und muss auch abgeschlossen werden. Hingegen, wenn eine Stadt kommt, dann kriegt immer eine Stadt eine Antwort von einem anderen Staat.
Auch wenn dieses Angebot indirekt zum Beispiel von Dassault käme oder vom Eurofighter?
Nein, das will man nicht einfach wieder von vorne beginnen, aber es wäre unverständlich, wenn die Schweiz einfach keine Antwort geben würde an einem anderen Staat.
Das heißt, hier geht es nicht darum, dass man möglicherweise politische Geschäfte, Stichwort Fluglärm, mit Deutschland verknüpft, mit einem allfälligen Kampfjetkauf.
Wissen Sie, so ein Angebot ist nicht auf dem Tisch im Moment. Also das ist nicht nur verfrüht, das ist irrealistisch, darüber jetzt im Moment zu reden.
Sagt Bundesratssprecher André Simonazzi. Und wir bleiben gleich im Bundeshaus. 5,5 Jahre lang war Ursula Wyss Chefin der SP-Bundeshausfraktion. Heute nun wählen die Sozialdemokraten ihre Nachfolge. Wyss hinterlässt eine zumindest gegen außen ziemlich geeinte SP-Fraktion. Einfach sei das aber nicht immer gewesen, sagt Wyss. Inlandredaktor Christian von Burg mit der Bilanz.
Am Anfang wurde sie von vielen als politisches Leichtgewicht eingeschätzt. Erst 32 Jahre alt war die Berner Nationalrätin Ursula Wyss, als sie im Herbst 2006 das SP-Fraktionspräsidium übernahm. Dass ihr etwas zuzutrauen ist, bewies sie einer breiten Öffentlichkeit erstmals bei der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher. Damals spielte sie als Drahtzieherin eine Rolle. Dass sie danach in einem Doc-Film triumphierend davon erzählt habe, sei keine gescheite Idee gewesen, gibt sie heute zu.
Für die Öffentlichkeit war spannend, aber für das politische Geschehen etwas explosiv.
Wyss ist es gelungen, die SP-Bundeshausfraktion gut zusammenzuhalten. In den Jahren zuvor gaben die Flügelkämpfe mehr zu reden. Wyss sagt dazu:
Das Wesentliche ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir als SP-Fraktion allein die Mehrheit im Parlament nicht haben, dass es darum umso wichtiger ist, gemeinsam zu arbeiten, geschlossen zu sein und dann eben die anderen Fraktionen, Parteien mit guter Arbeit zu überzeugen. Und ich glaube, das ist das, was uns zusammengehalten hat.
Nun, immer ist es ihr nicht gelungen. Die Diskussion über das SP-Parteiprogramm etwa, die wurde zum Desaster. Während Wochen stand die Überwindung des Kapitalismus zur Debatte. Jungsozialisten und gestandene SP-Parlamentarierinnen lagen sich in den Haaren. Mit so einer Partei könne man nicht ernsthaft zusammenarbeiten, sagten bürgerliche Politiker damals. Solche Diskussionen müssten in der SP aber Platz haben, sagt Wyss noch heute.
Wenn ich aber dann die Jusos sehe, die in die Parlamente gewählt werden, dann stelle ich doch fest, dass auch die mit einem großen Pragmatismus ans Werk gehen und damit auch Erfolg haben.
Wyss, die durch und durch pragmatische SP-Politikerin also. In den Wahlen konnte sich ihre Partei auffangen, und dennoch schlägt die SP erstaunlich wenig Kapital aus der Diskussion um das Verhalten der Schweizer Banken oder die hohen Boni in den Chefetagen. Stimmt nicht, findet Wyss. Ihre Partei habe stark mitgeholfen, den Finanzplatz Schweiz sicherer zu machen.
Wir haben aber durchaus auch den Zuspruch der Bevölkerung in diesen Fragen, aber auch darüber hinaus, also anderen Themen wie dem Atomausstieg oder auch Familiensteuern, wo uns die Bevölkerung, wenn sie darüber abstimmen konnte, dann doch jeweils Recht gegeben hat.
Jetzt macht Wyss einen Schritt zurück, aber nur, um gleich wieder anzutreten. Sie ist soeben von ihrer Partei nominiert worden, um als künftige Gemeinderätin in der Politik der Stadt Bern mitzumischen.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Redaktion Simon Weber, am Mikrofon Christina Scheidecker.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.